HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Schriftstellerin Nele Polacek, einer Expertin für das Unglück, ohne dass kein Roman wirklich funktionieren würde, und für das Glück, das Romane trotzdem oder gerade deswegen in die Welt bringen können. Also heute ein HR2-Doppelkopf rund um das Glück und das Unglück der Literatur. Am Mikrofon ist Alf Menzer und damit herzlich willkommen, Nele Polacek.
Freut mich, hier sein zu dürfen.
Lassen Sie uns das mal kurz aufschlüsseln. Sie haben 2016 Ihren Debütroman veröffentlicht, Das Unglück anderer Leute, ein sehr, sehr witziger Familienroman, bei dem man schon das Gefühl hatte, dass Sie einen teuflischen Spaß daran hatten, jeder Ihrer Figuren eine Katastrophe nach der nächsten zustoßen zu lassen. Ist das ein Teil der Befriedigung, die man als Autorin erleben kann, quasi wie ein Schöpfer, eine Schöpferin, über das Glück oder Unglück seiner Kreaturen bestimmen zu dürfen?
Es ist eine ganz große Freude. Man hat eine Macht, die man im wirklichen Leben niemals haben wird. Und das ist auch sehr gut, dass man die im wirklichen Leben nicht hat, weil man natürlich mit den Figuren schreckliche Dinge macht. Und auf der anderen Seite ist es eine große Verantwortung. Und man denkt sich schon auch, darf ich das noch? Geht das noch?
Muss man aufpassen, nicht größenwahnsinnig zu werden.
Ich glaube, das werden die Schriftsteller doch recht oft.
Gehört zur Jobbeschreibung oder zum Jobgefahr dazu, ja?
Berufserkrankung.
Darüber werden wir noch sprechen, über Ihren Debütroman. Aber Nele Polacek, heute zu Gast hier im HR2-Doppelkopf, ist nicht nur Romanschriftstellerin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin. Hat gerade in Oxford ihren Doktor gemacht mit einer Arbeit über das Böse in der Literatur. Ja, was wäre die Literatur ohne das Böse? Wahrscheinlich kaum vorstellbar oder ziemlich fad.
Sehr kurz, sehr einseitig, vielleicht viel schöner, also so wie das Leben ja auch viel schöner wäre ohne das Böse, aber natürlich kaum vorzustellen aus unserer Situation heraus.
Wozu brauchst du das Böse, um Spannung überhaupt zu erzeugen? Wenn alles nur gut wäre, dann gäbe es keinen Grund, erzählen zu müssen.
Ja, das denken wir so, na klar, weil wir ja auch daran gewöhnt sind, dass es das Böse eben gibt. Aber vielleicht könnte es ja eine Literatur ganz ohne das geben, so wie es vielleicht ja auch eine Welt ohne Böses geben könnte. Aber die kennen wir nicht.
Auch über das Böse in der Literatur, über das Unglück in der Literatur, darüber werden wir noch reden in diesem HR2-Doppelkopf. Und dass Literatur glücklich machen kann, auch wenn sie von bösen Gegenständen handelt, dass Literatur alles andere als fad ist, das führt mich zu einem weiteren. Und das ist eigentlich der aktuellste Aspekt Ihrer Arbeit. Nele Polacek schreibt nämlich nicht nur Literatur, sie befasst sich nicht nur wissenschaftlich mit Literatur, sie kann auch für Literatur begeistern. Sie hat nämlich hier in HR2 Kultur eine Sendereihe, in der sie Woche für Woche Lust macht auf die Beschäftigung mit den großen, mit den scheinbar so schwierigen Werken der Weltliteratur. Polaceks Kanon heißt die Reihe, wobei Kanon ja doch ein Begriff ist, der gerne zum Widerspruch reizt. Lateinisch für Maßstab, für festgelegte Ordnung. Braucht es sowas wie einen literarischen Kanon, eine Liste von Büchern, die man unbedingt gelesen haben sollte?
Ja, weil ein Kanon, und das vergessen wir in Deutschland gerne und die Engländer wissen das sehr gut, natürlich an allererster Stelle was mit Lust und mit Freude zu tun hat. Also man kann sagen, ich habe gestern zufällig in einer Einführung ins Altgriechische gelesen, die fing damit an, dass der Autor dieser Einführung schreibt, ist das Altgriechische nicht furchtbar nutzlos? Und er antwortet darauf, nutzlos nur, wenn man Freude für nutzlos hält. Und er findet aber, dass Freude nicht nutzlos ist. Und ich glaube, die Engländer wissen, dass Bildung vor allem, also Pleasure, sagt er, was ja noch mehr ist als Freude, ein Wort, was wir so im Deutschen nicht unbedingt haben, dass Bildung Pleasure bringen kann, Freude bringen kann. Und ich glaube, der Kanon, die Aufgabe des Kanons ist erstmal, es ist ein Verzeichnis von Büchern, die Freude bringen und die mehr Freude bringen vielleicht als andere und die schon mehr Leuten Freude gebracht haben und deren Genuss uns Freude auch aufschließt. Also wer kanonische Bücher liest, der versteht eine Genialität in anderen Büchern. Also der Kanon schließt uns weitere Werke auf. Wer die Odyssee gelesen hat, versteht Schick ganz anders als jemand, der es nicht getan hat und versteht ganz viele Bücher ganz anders. Und deswegen ist, glaube ich, das Erste, was der Kanon zu leisten hat, ist es eigentlich, uns eine Welt der schönen Dinge, der Freude aufzuschließen.
Nach welchen Kriterien würden Sie denn so einen Kanon zusammenstellen? Ist das so eine große Geschichte der Literatur? Sie haben es eben mit der Odyssee ja schon ins Spiel gebracht, wo Dinge ineinander greifen, wo es Texte gibt, die auf anderen Texten beruhen, die wiederum auf anderen Texten beruhen. Oder wie würden Sie so einen Kanon zusammenstellen?
In vieler Hinsicht ja. Also es geht erstmal darum, dass das Werke sind, die von sehr vielen Leuten gelesen und rezipiert worden sind und die deswegen ganz viele Werke auch beeinflusst haben. Also auf der einen Seite ist es ein Netz, Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es gefährlich ist oder gar nicht so hilfreich, Sachen zu lesen, die zu ähnlich sind. Also es gibt dieses ökonomische Konzept des Grenznutzens, der abnimmt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Hunger hat, also sie sind am Verhungern und sie essen eine Kartoffel, dann hilft ihnen das weiter. Mhm. Und die zweite Kartoffel hilft ihnen auch noch. Aber bei der dritten, die vierte, die fünfte und irgendwann wollen sie ein Stück Fleisch oder vielleicht ein Ei, irgendein Protein. Und dann, wenn sie genug Eier gegessen haben, brauchen sie ein Gemüse, weil sie brauchen Vitamine. Und genau so ist es beim Kanon auch. Ein Roman des 18. Jahrhunderts von einem intellektuellen Adligen hilft ihnen viel, der zweite auch noch, aber irgendwann werden sich die Sachen ähnlich und dann nützt es für die Bildung, für die Gedankenwelt, die sich aufschließt, für die Freude im Letzten, was anderes zu lesen. Da ist es eine Mischkalkulation aus Dinge, die sich gegenseitig befruchten, aber auch Dinge, die uns ganz neue Welten eröffnen.
Aber trotzdem hat ja jeder Kanon auch seine Geschichte und seine geschichtlichen Bedingungen. Im 18. Jahrhundert hatten nur ganz bestimmte Leute Zugang zu Literatur. Sowas kann sich ja auch ändern im Rückblick. Gerade weil Sie sagten, Intellektuelle des 18. Jahrhunderts, was ist mit den weiblichen Schriftstellerinnen des 18. Jahrhunderts, die wahrscheinlich im 19. Jahrhundert noch ziemlich unterrepräsentiert waren oder noch nicht in den Blick gerückt waren, aber natürlich im 20. und gerade erst im 21. Jahrhundert entdeckt werden. Wie verändert sich dann ein Kanon?
Ja, und das ist genau der Punkt, an dem es eben kompliziert ist. Auf der einen Seite, Kanon bringt Freude, auf der anderen Seite ist ein Kanon inhärent etwas Konservatives. Kanon ist etwas, was eigentlich gleich bleiben will. Wenn wir heute sagen, auf dem Kanon ist Hamlet, dann ist Hamlet da, weil Goethe fand, dass Hamlet auf den Kanon gehört. Und da werden Werte, da werden nicht nur Bücher fortgesetzt, sondern eben auch Werte. Werte, die wir so heute nicht mehr haben. Und da fällt jetzt der Begriff des alten weißen Mannes sehr gerne. Aber es ist natürlich viel mehr als nur der alte weiße Mann, der auf diesem Kanon ist. In Wirklichkeit ist die Gruppe derjenigen, die auf den Kanon kommen, noch viel, viel kleiner als nur diese 40-50% alte weiße Männer oder 30% oder so. In Wirklichkeit geht es ja um ganz viele sozioökonomische Faktoren. Also wer nicht an der richtigen Stelle die richtigen Leute kennt, das Geld hat zu schreiben, die Bildung hat zu schreiben, der wird auf einen Kanon niemals draufkommen. Und da ein Kanon tendenziell die gleichen Bücher enthalten wird, weil Leute, die Kanon machen, sind Leute, die Kanon selber gelesen haben. Und deswegen setzen wir fort, was Goethe angefangen hat und Goethe setzt fort, was Shakespeare angefangen hat und haben also diese uralten Vorstellungen. Und das heißt, ich glaube, die Aufgabe eines Kanonmachenden ist es immer wieder zu prüfen und zwar speziell, welche Menschen, die historisch ausgeschlossen wurden, die deswegen nie gelesen wurden, sind genauso gut oder besser als die, die schon auf dem Kanon sind. Es reicht also nicht, die alten Werke, die auf den Kanons stehen, zu lesen. Man muss sehr, sehr viel mehr lesen und sehr, sehr viel mehr prüfen und zwar speziell in den ausgeschlossenen 99%, also nicht bei den Reichen, nicht bei den Männern, nicht bei den Weißen.
Und dann immer daraufhin prüfen, was mir, was Ihnen beim Lesen ein Glücksgefühl verschafft. Was ist für Sie das Beglückende am Lesen? Was ist der Moment? Können Sie den beschreiben, an dem Lesen für Sie wirklich etwas ist, das zu dem Ergebnis führt, ja, das möchte ich anderen mitteilen, das müssen die auch lesen?
Also natürlich kann ich das nicht in einem Satz beschreiben. Und für mich ist jedes Buch, was für mich auf den Kanon gehört, hat ein anderes Glücksgefühl. Oft ist es, dass jemand es schafft, etwas zu sagen, was in mir schon immer klar war, auf eine Art und Weise, wie ich es niemals selber hätte sagen können. Also mir eine neue Klarheit zu geben, mir einen Gedanken ganz neu zu vermitteln und ihm Dringlichkeit zu geben. Manchmal ist es eine geniale Handlung, manchmal ist es eine geniale Grundidee. Ich weiß nicht, ein Buch wie Orlando von Virginia Woolf, da muss ich einfach sagen, jemanden zu schreiben, der 450 Jahre lang die Geschichte durchlebt und dabei sein Geschlecht wechselt, das ist genial und diese Genialität gibt mir Freude. Aber so glaube ich, dass jedes wirklich große Buch seinen eigenen Maßstab mit sich bringt.
Also wir hatten schon Homer, die Odyssee haben Sie erwähnt, Sie haben Hamlet, also Shakespeare erwähnt, Virginia Woolf hatten wir. Wer gehört für Sie noch auf den Kanon? Haben Sie noch ein paar mehr Titel, noch ein paar Beispiele, wer sich alles auf Ihrem Kanon befinden wird?
Goethe hatten wir auch schon.
Mhm, das stimmt.
Dann werden sich aber auch andere Leute, Toni Morrison, Nobelpreisträgerin, schreibt geniale Bücher, die für einen Deutschen einen enorm hohen Grenznutzen haben, weil sie ganz anders sind als Schiller und Hölderlin und die anderen, die wir so haben. Voltaire, wenn wir die geistliche, die Intelligenzia im 18. Jahrhundert uns angucken, nach Russland werde ich gehen zu Tolstoi. Die Welt ist voller toller Bücher, auch nach Japan und nach China und nach Afrika. Da müssen wir auch hin. Da gibt es auch großartige Schriftsteller.
Auf jeden Fall. Die Schriftstellerin Nele Polacek ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Polaceks Kanon, Weltliteratur zum Mitreden, heißt ihre Reihe hier in HR2 Kultur. Aber es gibt noch viel mehr mit und über Nele Polacek zu bereden. Zum Beispiel, wie man nach Oxford oder Cambridge kommt, wie es dort ist zu studieren, was der Brexit daran eventuell ändern könnte und noch vieles mehr. Aber erstmal hören wir Musik. Der erste Titel, der kommt aus Frankreich. Soha ist Tochter algerischer Einwanderer. Gibt es noch was zu sagen zu dem Titel? Warum haben Sie den ausgewählt?
Weil es wenige Lieder gibt und wenige Künstler, die mir so gute Laune machen. Das ist jemand, den ich gerne höre, wenn die Sonne scheint und der Frühling beginnt und man die Welt genießen möchte.
Tourbillon von mit der algerisch-französischen Sängerin Soha. Ein Wunsch meines Gastes hier im H2-Doppelkopf, das ist heute Nele Polacek, Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Kanonvermittlerin. 1988 in Ost-Berlin geboren, liest man da, wenn man auf den Lebenslauf schaut. Zählt das noch als DDR-Hintergrund?
Ich hätte das früher die Frage negativ beantwortet und heute würde ich sagen, ja, tut es. Wobei das etwas ist, womit ich mit meiner Familie sehr viel streiten kann, weil meine Oma zum Beispiel der Überzeugung ist, dass ich wirklich kein Ossi bin. So und so.
Wie lange haben Sie in Ost-Berlin gelebt dann nach der Geburt 1988?
Doch 6 Monate, glaube ich. Ein knappes Jahr. Meine Eltern waren auf den Montagsdemonstrationen und dann kam die Wende und man wurde recht flott in den Westen gebracht. Also ich wurde recht flott in den Westen gebracht.
Das heißt, es hat für Ihre Eltern mutmaßlich eine sehr viel größere Rolle gespielt. Wird sowas in der Familie weiter transportiert? Ist das Thema dann, wenn man im Westen, wie Sie dann weiter aufwächst?
Enorm. Das ist mir als Kind nicht so aufgefallen, weil man ja nur die eigenen Eltern hat. Aber der Kulturhintergrund der Eltern ist ein anderer. Meine Eltern sind DDR-Bürger und sie haben einen anderen Kanon, das ist ganz klar. Mhm. Sie haben einen ganz anderen Kulturhintergrund und dann mit der Zeit eine große Enttäuschung, die sie auch, also mein Vater redet sehr gerne über die Wessis und den Westen und das wird heute negativ als die Mauer in den Köpfen bezeichnet. Aber ich glaube, was wir vergessen ist, dass die meisten Ostdeutschen nicht eine Wiedervereinigung in dem Sinne haben, weil sie niemals in der BRD waren. Also es ist nicht, sie sind zurück in ein Land, was sowieso das ihre ist, sondern es ist ein fremdes Land. Ich habe meinen Vater gefragt, was würdest du gerne, dass der Hesse erfährt? Und er hat gesagt, dass der Ossi ein Ausländer ist. Und ich nehme an, es gibt viele Ostdeutsche, die das jetzt nicht so sagen würden. Aber mein Vater fühlt sich als Mensch mit Migrationshintergrund. Und ich kenne viele Ostdeutsche, die einen Migrationshintergrund empfinden, die das Gefühl haben, ihr Heimatland gibt es nicht mehr. Sie sind in einem Land, was eine Verfassung hat, für die sie nie abgestimmt haben, für die sie sich nie entschieden haben. Und die Eliten in ihrem Land, also wenn man heute in Mecklenburg-Vorpommern ist, sind eingeschleuste Eliten, sind westdeutsche Eliten. In den kulturschaffenden Medien sind die Intendanzen, ohne jetzt Namen zu nennen, sind westdeutsche. Also ich glaube, es gibt das Gefühl von einer Überfremdung, von einem Fremdsein. Und das teile ich so nicht, weil ich bin in Mainz aufgewachsen. Aber dass meine Eltern sich fremd fühlen, das habe ich natürlich sehr stark empfunden.
Und das hält sich dann tatsächlich ungebrochen 30 Jahre. Kann man sich ja auch fragen, naja, wenn man 30 Jahre im Westen lebt, dann schleifen sich solche Fremdheitserfahrungen vielleicht auch irgendwann mal ab oder muss man sich auch an denen festhalten, weil es zur eigenen Identität dazugehört?
Ich glaube fast, dass das Gegenteil der Fall ist. Als die Wende kam, waren meine Eltern euphorisch und waren natürlich viele euphorisch, weswegen ja auch Entscheidungen getroffen wurden, sehr stark sich der BRD unterzuordnen. Also es wurden ja, es gab, glaube ich, eine große Euphorie und eine Zukunftshoffnung. Man dachte, jetzt wird alles gut. Und man hat gesehen, dass die Osteliten abgeschafft wurden und ersetzt wurden durch Westeliten. Ja, auch zu Recht. Wie soll denn ein DDR-Richter in der BRD Richter sein? Das geht ja auch nicht. Aber die Hoffnung war, dass die nächste Generation wieder in die Elite kommt. Also, dass die ostdeutschen Kinder die ostdeutsche Elite werden, und das ist nicht passiert. Und ich glaube, deswegen haben wir heute eine viel stärkere Enttäuschung und eine viel stärkere Überfremdungserfahrung als vor 20, 25 Jahren, weil die Leute verstehen oder das Gefühl haben, dass eben der Aufstieg nicht passiert, dass nicht eine wirkliche Vereinigung passiert, sondern dass sich diese Unterschiede fortsozialisieren, dass und das kennen wir ja überall, also dass die Armen arm bleiben und die Reichen reich bleiben, wenn man nichts tut, das ist einfach so. Und dass die, die nicht in der Elite sind, auch nicht einfach so in die Elite kommen, das ist einfach so. Und ich glaube, das haben die Ossis damals nicht gewusst. Auch deswegen, weil sie aus einer Gesellschaft kamen, in der das eben genau nicht der Fall war, weil der Staat massiv eingewirkt hat, um die Bauern in die Universitäten zu bringen. Und ich glaube, man ist sehr überrascht und enttäuscht. Also wenn ich mir meine ostdeutsche Familie angucke, dann ist sie vor allem enttäuscht.
Es ist nicht nur eine ostdeutsche Familie, es ist auch eine jüdische Familie. Welche Rolle spielte das?
Ich glaube, man spricht ja dann gerne von Intersektionalität, wenn ein Mensch mehrere Identitäten in sich vereint. Und die sind sehr schwer voneinander zu trennen. Also auf der einen Seite ist der ostdeutsche Teil in mir zutiefst atheistisch, weil meine ganze Familie, also ich kann die Generationen zurückgehen und da wird sich niemals jemand finden, der freiwillig in eine Kirche geht oder in eine Synagoge, weil meine Familie nur zu einem Teil jüdisch ist, also dem entscheidenden mütterlichen Teil. Das Judentum ist ja ein Matriarchat in dieser Hinsicht, in dieser einen Hinsicht. Aber das Judentum hat eine Rolle gespielt, auch in Fremdheitserfahrung. Es gibt für mich sehr schöne Dinge, die ich mit dem Judentum verbinde, aber auch sehr unangenehme Dinge. Also antisemitische Grunderfahrungen, die man übrigens in Deutschland noch am allerwenigsten macht. Also als ich nach England gekommen bin, war das für mich schockierend, wie stark der Antisemitismus ist. In Deutschland hat man den eine lange Zeit nicht so erlebt.
Weil er in Deutschland nicht vorhanden war oder weil er in Deutschland aufgrund der historischen Erfahrung einfach auf eine Weise zensiert wurde, weil man sich sehr bemüht hat, ihn nicht zu zeigen oder dagegen anzugehen?
Das kann ich natürlich sehr schwer unterscheiden. Ich merke ja nur, was Leute sagen und was Leute nicht sagen und nicht, warum sie bestimmte Dinge sagen oder eben nicht sagen. Dass man in Deutschland bestimmte antisemitische Dinge nicht sagen darf, die in England okay sind, ist aber natürlich ein Teil davon. Also wir haben ein historisches Bewusstsein in Deutschland, was ich für in Europa auch einzigartig halte. Also ich glaube, dass der deutsche Umgang mit der eigenen Geschichte, auch wenn er ganz viele Schattenseiten hat, deutlich besser ist als zum Beispiel der englische Umgang oder der französische Umgang mit der eigenen Geschichte. Und dass natürlich viele Deutsch, also man muss schon sehr in deutsche Randbereiche kommen, um offenen Antisemitismus zu treffen. Das ist in England nicht so. Man kann in Oxford stehen oder in Cambridge ist es mir ganz oft passiert, stehen und so massiv antisemitische Dinge hören, dass einem alles vergeht. Das ist mir in Deutschland so in der Universität nie passiert.
Mhm. Wer ist das, der solche Dinge äußert? Aus welcher Motivation werden solche Dinge geäußert? Und wer ist der Adressat? Ich meine, niemand sieht als solcher jüdisch aus. Das heißt, Sie haben sowas überhört. Also, oder haben Sie sich irgendwie in Diskussionen als Jüdin zu erkennen gegeben und sind dann angegangen worden? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ganz unterschiedlich. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass ich wahrscheinlich in einer ziemlich heilen Welt aufgewachsen bin in Deutschland, also tatsächlich keine Antisemitismus-Erfahrung als kleines Kind gemacht habe. Und dann zum Beispiel erinnere ich mich, als ich mit 12 Jahren bin ich nach England gekommen für einen Sprachaustausch und saß mit der Organisatorin dieses Austauschs im Auto, weil ich von einem Flughafen, also war ein bisschen kompliziert. Ich sitze also im Auto neben einer Frau, die ein Auto fährt und eine Sprachschule hat, und die hat um den Hals herum Chamsa, also diese Hand Gottes, hängen, auf der hebräische Buchstaben sind. Und ich frage sie, bist du Jüdin? Ganz naiv, 12 Jahre alt. Und sie sagt, nein, wieso? Und ich sage, naja, weil du hast die Chamsa um den Hals. Ja, das ist was Marokkanisches. Und ich sage, nee, das ist nicht marokkanisch, da sind hebräische Schriftzeichen drauf. Wäre es marokkanisch, wäre der arabische, stand da was Arabisches. Nein, wieso fragst du mich das? Bist du Jüdin? Und ich so, ja. Warum gibt es eigentlich keine jüdischen Putzfrauen? Warum sind eigentlich die Juden so reich? Und die wollte mich rausschmeißen aus ihrem Auto. Die wollte nicht mehr mit mir weiterfahren. Was, wenn man 12 Jahre alt ist und in einem anderen Land, eine wirkliche Grenzerfahrung ist, wenn man auf einmal diskutieren muss, dass man noch weiterfahren darf.
Also all die Stereotypen waren plötzlich da und sind weiterhin da. Sie haben in Frankfurt ein Abitur gemacht, also in Mainz aufgewachsen, in Frankfurt Abitur gemacht. Und warum dann nach England zum Studium gegangen, wenn das so Erfahrungen sind, die Sie schon mit 12 dort gemacht haben?
Weil ich das damals nicht für repräsentativ hielt. Also ich dachte nicht, der Engländer ist Antisemit. Das denke ich auch heute natürlich nicht. Und das war auch nicht, das ist auch nicht so entscheidend. Also für mich, dass ich jüdisch bin, das ist ungefähr, also in 90% meines Lebens so wichtig wie meine Schuhgröße. Das ist nicht meine Identität auf einer ganz basalen Ebene. Und ich glaube, ich bin viel mehr Leser und Lustmensch und Mensch, der sich das Leben erfahren will, als dass ich mich von sowas abhalten lassen würde. Und ich hatte eine wahnsinnige Anziehung für die englische Literatur, weil es eine sehr freudebasierte Literatur ist, weil es sehr viel um Glück geht.
Und es ist toll zu wissen, dass englische Sprachlehrerinnen so eine Freude nicht zerstören können. Das ist ja auch was Beruhigendes, selbst im Alter von 12 Jahren da nicht. Nach England gehen wir dann gleich, aber wir machen einen kleinen Umweg über New York, über die USA. Von dort kommt nämlich der nächste Musikwunsch, Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat von seinem Album Songs of Love and Hate. Warum dieser Titel?
Weil es ist ein sehr sentimentales, melancholisches Lied, was mir sehr gefällt. Und es hat ein Versmaß, was es so im Deutschen nicht gibt, nämlich eine Folge, kurz, lang, kurz, die im Deutschen aufgrund der Eigenart des Deutschen nicht gebräuchlich ist. Und nur Leonard Cohen hat dieses Versmaß.
Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Leonard Cohen auf diese Weise interpretiert wurde. Da merkt man die Literaturwissenschaftlerin Nele Polacek. Und hier kommt Leonard Cohen.
Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen.
Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Sie hören den H2 Doppelkopf heute mit der Schriftstellerin Nele Polacek. 1988 in Ostberlin geboren, im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen und dann 2010 zum Studium nach England gegangen. Nicht irgendwohin, sondern nach Cambridge zunächst. Da kommt man auch nicht so ohne weiteres hin. Wie haben Sie das geschafft?
Ich habe mich beworben und dann habe ich mich nach der ersten Ablehnung nochmal beworben.
Und die Bewerbungen sehen so aus, wie man das kennt. Man wird eingeladen zu einem Gespräch und muss da merkwürdige philosophische Fragen beantworten. Oder wie haben Sie das vorzustellen?
Ja, im Prinzip ist es so. Ich war danach noch in ganz vielen Bewerbungen dabei. Also nicht als sich Bewerbender, sondern als nur als Zuhörer und Helfender. Und es ist schon so, es werden Fragen gestellt, die aber... Die typischste Antwort, wenn jemand es nicht geschafft hat, ist, the candidate failed to shine. Also der Kandidat hat die Chance nicht genutzt, zu leuchten, zu strahlen. Und die Fragen sind eigentlich dafür gemacht, dem Kandidaten diese Möglichkeit zu geben, sich in seiner besten, schönsten Form zu präsentieren.
Also es geht nicht darum, die richtige Antwort zu finden, sondern einfach zu zeigen, was man mit einer Frage anfängt.
Ja, genau das. Und das kann, wenn man das aus Deutschland nicht gewohnt ist zum Beispiel, erstmal extrem schockierend sein. Und ich weiß, dass in den Gesprächen, in denen ich dabei war, das, was auf dem Tisch steht, ist immer ein Glas Wasser und eine Packung Taschentücher. Zu Recht.
Und die Studienatmosphäre in Cambridge, ist die so, wie wir uns das getreu nach Harry Potter und Hogwarts vorstellen? Also ein College in alten Backsteingebäuden mit verschlungenen Gängen und düsteren Treppen?
Also Backstein gab es im 15. Jahrhundert so nicht. Nein, ja, es ist genau so. Also wobei ich da unterscheiden würde, ich war erst in St. John's, das ist das zweitreichste College. Ich war da zum 500-jährigen Jubiläum. Ich durfte die Queen kennenlernen und Prinz Philip, der, wie man sich das wünscht, sexistische Sprüche geklopft hat. Und das war schon sehr so, wie man sich das vorstellt. Irgendwie auch ganz anders, weil natürlich man für mich als Deutsche zum ersten Mal wirklich mit Klassenunterschieden in Kontakt kommt, die wir so nicht haben. Die andere Erfahrung war Somerville. Das ist ein unglaublich linkes College, was es erst seit 100 Jahren gibt. Da ist dann Backstein und das sieht dann nicht aus wie ein gotisches Schloss, sondern wie die Gebäude im 19. Jahrhundert aussehen. Und da ist man links und weltoffen und sehr, sehr international.
Aber trotzdem, die Klassenstruktur, die englische, wird immer noch sehr stark fortgesetzt in diesen Universitäten. Also die Studenten kommen zum Teil aus diesen Public Schools, was sich für uns so ein bisschen merkwürdig anhört. Public hört sich so öffentlich an, aber es ist genau das Gegenteil, sondern man kommt da nur hin, wenn man sehr viel Geld und sehr viel Einfluss hat. Also Harrow, Rugby, Eton. Und dort wird die Elite rekrutiert, die dann in Oxford und Cambridge weiter ausgebildet wird.
Ja, das ist so und das ist auch schrecklich. Und ich glaube, dass, also wenn man sich anguckt, zum Beispiel, wenn Boris Johnson demnächst Premierminister werden sollte, dann wäre er der 20. Premierminister aus Eton. Das ist unglaublich. Das ist ein, also England ist auf eine gewisse Art und Weise ein Land, was von einer winzig kleinen Minorität regiert wird, ja. Und man merkt schon, das sind andere Leute. Also die Leute, die gerade in St. John's, und da ist wieder ein Unterschied zwischen einem historischen College wie St. John's und einem College wie Somerville. Da kommt höchstens Margaret Thatcher her, wofür wir uns alle schämen. Aber in St. John's, da ist ein unglaubliches Klassenbewusstsein. Etwas, was mich auch zu schaffen gemacht hat. Also wenn man neben jemandem sitzt, der fließend Altgriechisch und Latein kann, der 4 Instrumente spielt, der natürlich noch 5 moderne Fremdsprachen hat, dann fühlt man sich auch recht klein. Und die sind sich natürlich ihrer Vorzüge auch bewusst. Und die Art, wie zum Beispiel in St. John's ich es erlebt habe, wie mit dem Personal umgegangen wird, das war für mich am Anfang sehr schwer. Und das ist für mich heute noch, also ich finde das heute noch schrecklich.
Und wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, Sie hatten da eine Zeit lang auch die Position eines Welfare Officers. Was macht man da als Wohlfahrtsoffizier?
Gott, ich hatte in meiner Zeit mal alle Positionen inne. Ich bin durch die Behörden sozusagen. Als Welfare Officer verteilt man Kondome und Tampons. Nein, es ist tatsächlich eine Funktion, in der vor allem Leute zu einem kommen, die irgendeine Hilfe brauchen. Also man hat auf der einen Seite hat man einen wöchentlichen Tee und verteilt Essen umsonst. Das ist Oxford und Cambridge zusammen, ne? Ist irgendwie eine sozialistische Utopie, wo man permanent umsonst Essen kriegt und das auch da ist der Welfare Officer organisiert. Und ansonsten ist es so, dass man nachts um 2 weinende Menschen vor der Tür stehen hat, die sagen, oh Gott, ich bin schwanger oder ich hatte einen schlimmen Unfall, kannst du mit mir ins Krankenhaus fahren? Und das habe ich gemacht und war von allen Positionen, die ich inne hatte, zwar die unbedeutendste formal, aber für mich die erfüllendste.
Mhm. Ratgeber sozusagen in allen Lebenslagen. Was lieben Sie an England? Sie haben 6 Jahre da gelebt. Was fasziniert Sie an England? Was nervt Sie an England?
Ach, so ein weites Feld. Als ich das erste Mal nach England kam, lernte ich an meinem 2. Tag an einer Bushaltestelle ein Mädchen kennen, die gesehen hat, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss und die mir half und die sofort gesagt hat, hey, ich zeig dir das, komm mit mir zu meinen Freunden. Der Engländer ist, und das wissen wir so nicht, oder das wird wenig so dargestellt, extrem herzlich. Also Engländer behandeln jemanden, den sie gerade im Pub kennengelernt haben, als kannten sie ihn schon seit 20 Jahren. Die Schattenseite davon, und das ist mir erst, als ich da gelebt habe, aufgefallen, ist, dass wenn man sagt, hey, ich ziehe morgen um, kann mir jemand helfen, die Leute sehr gerne sagen, du, nee, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich würde ja, aber ich will einfach nicht, was einem in Deutschland nie passieren würde, weil auch Leute, die man schon seit vielen Jahren kennt, einen behandeln, als hätten sie einen gerade im Pub kennengelernt. Das ist eine Schattenseite. Die Engländer beschweren sich niemals. Also ich war mal bei einem Essen, wo ein starker Allergiker vorher gesagt hat, ich darf keine Nüsse, 3-mal gefragt hat, hat natürlich trotzdem eine Nuss bekommen, musste ins Krankenhaus, ist fast gestorben tatsächlich. Und als ich dann gesagt habe, irgendwie die Rechnungen übernehmen wir aber natürlich nicht, haben mich die angeguckt, als hätte ich irgendwie einen Mord vorgeschlagen, weil man natürlich selbstverständlich, auch wenn jemand fast zu Tode kommt, die Rechnung bezahlt und sich nicht beschwert. Und ich glaube, viele der Probleme, die England jetzt gerade hat sie genau aus diesem Problem heraus. Engländer beschweren sich nur privat, niemals wirklich.
Wir sind tatsächlich beim Thema. Sie haben bis 2016 in England gelebt, bis zum Tag des Referendums.
Am Morgen des Referendums aus England weggezogen, für immer.
Aber nicht wegen des Referendums?
Jein. Weggezogen bin ich, weil mein Mietvertrag ausgelaufen ist. Hätte es dieses Referendum nicht gegeben, wäre ich wieder zurückgezogen. Also ich bin, es ist ein Halbzufall. Aber es ist für mich schon so, dass es einen großen Einschnitt in meinem Leben macht, weil ich jetzt sagen kann, ich habe immer gedacht, dass ich in England Wissenschaftler sein werde, dass ich da eine Stelle übernehmen werde. Diese Möglichkeit würde ich jetzt ausschließen. Also schon, es hat mich schon schwer persönlich auch getroffen.
Und Sie haben die ganzen Diskussionen auch bis zum Referendum, die ja auch immer hitziger wurden, immer polarisierender wurden, miterlebt. Wie haben Sie das miterlebt? Hat sich da auch wirklich an der unmittelbaren Stimmung, in der Sie gelebt haben, etwas geändert?
Jein, man lebt in Oxford natürlich in einer Blase. Also es ist so 70%, glaube ich, ungefähr der in Oxford lebenden Menschen haben für Remain gestimmt. Es ist sehr schwer an Akademiker. Akademiker sind tendenziell intellektuell, weltoffen und links oder eher Labour als, ja. Und deswegen habe ich davon irgendwie nichts mitgekriegt. Hab's vermutet. Also ich habe tatsächlich, könnte man sagen, auf den Brexit gewettet, insofern, als dass ich große Schulden hatte, also einfach für die Universitätsgebühren, die ja in England also extrem viel Geld kosten. Und ich habe vorher gedacht, oh, jetzt hätte ich das Geld durch meinen Roman, jetzt könnte ich es überweisen. Und dann dachte ich, na, warte ich den Brexit mal ab. Und ich habe 5.000 € alleine durch diesen Brexit gespart. Also so sehr habe ich es doch. Ich bin absoluter Nutznießer dieser schrecklichen Situation. Und ich schäme mich sehr. Und ich würde lieber die 5.000 € bezahlen, als dass es jetzt so ist. Und also heute Morgen hat mir eine Freundin geschrieben, ich hätte nie gedacht, dass ich die postapokalyptische Dystopie noch selbst erleben darf. Und das ist, glaube ich, das Gefühl. Ich glaube, das Gefühl ist schon sehr weltuntergangig und schrecklich.
Aber Ihr Verhältnis, Ihre Begeisterung für die englische Kultur hat es nicht getrübt?
Ach, man wird älter und differenzierter. Die Engländer haben ganz viele Fähigkeiten und Kulturaspekte, die uns fehlen. Also ich glaube, eine viel größere Freude an der Kultur. Und das ist, wenn ich mir eines wünschen könnte, ist, dass wir Deutschen es schaffen, so viel Freude und Liebe und Leidenschaft für Kultur zu entwickeln wie die Engländer. Und auf der anderen Seite sitzen sie halt rum, trinken Tee und reden über Kultur, anstatt wie die Franzosen zum Beispiel zu marschieren. Und das fehlt ihnen.
Wir hören jetzt Musik aus England. Henry Purcell, das Klagelied der Dido aus der Oper Dido und Aeneas. Was verbindet Sie damit?
Tiefe Emotionen. Ich glaube, es gibt wenig Opern, die so ergreifend sind und die so ergreifend sind wie genau Jessie Norman, wenn sie das singt.
Wir hören Jessie Norman, begleitet wird sie vom English Chamber Orchestra. Jessie Norman mit dem Klagelied der Dido aus Purcells Dido und Aeneas. Ein Musikwunsch meines heutigen Gastes hier am H2 Doppelkopf, der Schriftstellerin Nele Polacek. Purcells Oper geht zurück auf Vergils Aeneas, das antike Epos um den trojanischen Anführer, der aus seiner zerstörten Heimatstadt fliehen muss, um dann zum Gründer von Rom zu werden. Das ist ein Beispiel für die List der Geschichte, die noch den größten Katastrophengeschichten irgendeinen Sinn abgewinnen kann. Und damit ist das auch ein Beispiel für das Thema, mit dem sich Nele Polacek wissenschaftlich auseinandergesetzt hat in ihrer Doktorarbeit, das Thema der Theodizee steht da im Mittelpunkt, also die Frage, warum es das Böse in der Welt gibt und welchen Sinn es haben kann. Was hat Sie daran interessiert?
Ich glaube, an allererster Stelle stand was ganz Persönliches. Ich bin leider Atheist und habe das auch lange Zeit als leider empfunden und hätte gerne geglaubt und hatte aber immer das Problem, dass ich finde, dass es in der Welt Böses gibt oder schlimme Dinge gibt, die sich nicht mit einem guten Gott vereinen lassen. Denn wenn es einen guten Gott gibt, dann kann er etwas gegen das Böse tun. Und er hat also sowohl die Fähigkeit als auch das moralische Interesse. Also kann es ihn nicht geben, weil sonst hätten wir keinen Knochenkrebs in Kindern oder, um mal ganz plakativ zu sagen, keinen Holocaust gehabt. Und neben diesem persönlichen Interesse ist es etwas, wo ich dachte, es gibt da einen Fehler in der Literaturwissenschaft, also einen Fehler ist vielleicht zu hart gesagt, aber eine Vorstellung, die Literaturwissenschaftler haben, die sich meiner Meinung nach so nicht trägt, und zwar, dass Literatur zur Säkularisierung beiträgt. Also dazu, dass wir weniger religiös sind, dass Literatur generell eher zu was Atheistischem hinführt und vor allem der Realismus, also diese großen Romane des 19. Jahrhunderts, die behaupten, sie zeigen die Wirklichkeit. Das Problem mit dem Realismus ist aber jetzt, dass wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, dann ist das, was in der Welt passiert, zufällig. Mhm. Dann, wenn jemand stirbt, dann kann man nicht sagen, warum ist der jetzt gestorben? In den meisten Fällen, er ist halt gestorben, ja. Warum hatte jemand einen Herzinfall? Natürlich kann man dann medizinische Erklärungen bringen, aber es ist jetzt nicht gut und böse, was wir da sehen. Der Roman kann das nicht abbilden, weil hinter dem Roman ein Schöpfer steht. Das heißt, die Welt, die der Realismus zeigt, ist immer eine geschöpfte Welt, also immer eine geordnete Welt. Immer eine Welt, in der jeder Tod aus Absicht passiert. Und für mich ist das, gerade wenn das Buch so tut, als wäre es Realität, ein großes Problem. Denn es stellt als Realität etwas dar, was geschöpft ist. Also aus atheistischer Perspektive von der Realität, die nicht geschöpft ist, stark abweicht. Und das war das, was mich für meine Dissertation interessiert hat, sowohl in moralischen, aber auch einfach in Ordnungsprinzipien.
Das heißt, Schriftsteller übertragen das religiöse Schöpfungssystem auf die Romanwelt. Damit sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Also, dass der Schriftsteller sich als Schöpfergott geriert und damit einfach sinnstiftende Tätigkeit praktiziert.
Und selbst wenn er das gar nicht will. Also ich habe das in meinem Roman nach versucht zu verhindern, aber man stellt fest, natürlich ist es so, dass die Dinge einen Sinn haben. Und selbst wenn man sagt, okay, jetzt betrinke ich mich bis zum allerletzten, dann ist der Schöpfer ein betrunkener Schöpfer, aber es ist immer noch ein Schöpfer. Also Zufälligkeit lässt sich nicht darstellen.
In der Welt des Romans.
In der Welt des Romans. Auch sonst sehr schwierig.
Sie haben mal Seminare an der Universität in Würzburg gegeben zur Frage, was ist ein Happy End? Was ist ein Happy End dann in dieser Welt des Romans?
Ein Happy End ist ein Ende, bei dem die Guten belohnt werden und die Bösen bestraft werden, also Theodizee in Reinform. Das, was wir uns im wirklichen Leben immer wünschen. Natürlich ist Gut und Böse relativ und liegt in der Vorstellungskraft des Autors, aber es ist nicht nur ein Ende, wo jemand glücklich endet. Also wenn wir ein Buch haben wie 1984 von Orwell, das hat ein Happy End insofern, als dass der Held am Ende glücklich ist. Wir wissen aber alle, dass er glücklich ist in einer Diktatur, weil er endlich gebrainwashed ist. Es ist also ein trauriges Ende. Es ist nicht das Ende, was wir uns wünschen.
Aber haben wir nicht, wenn wir ein bisschen kritisch darauf schauen, doch ein merkwürdiges Gefühl, dass es doch kitschig sein könnte, wenn es so sauber aufgeht? Die Guten werden belohnt, die Schlechten werden bestraft. Also spucken wir da nicht der Theodizee-Idee so ein bisschen in die Suppe?
Jein, also es gibt natürlich Literatur, die das genau tut. Also wenn wir uns angucken, was haben die Brüder Grimm mit dem deutschen Märchenschatz gemacht? Sie haben ihn theodizeisiert sozusagen. Sie haben Geschichten, die ziemlich chaotisch sind, genommen und am Ende dafür gesorgt, dass die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden und die Prinzessin ihren Prinzen kriegt. Und dann gibt es natürlich Romane, die sich ganz bewusst dagegen wenden. Aber auch dann ist es was Geordnetes. Also wenn ein Roman die Guten nicht belohnt, dann tut auch das mit Sinn. Und nicht aus Zufall, nicht aus Unglück, also nicht aus Pech gehabt, sondern mit künstlerischer Absicht.
Und in Ihrem Roman, Ihrem Debütroman, Das Unglück anderer Leute, den ich wirklich sehr empfehlen kann, weil er sehr viel Spaß bringt zu lesen, aber da versuchen Sie wirklich mal durchzuexerzieren, wie weit kann ich es mit meinen Figuren treiben, wie viel Böses kann ich ihnen widerfahren lassen?
Das zum einen, und ich versuche, glaube ich, einen anderen Weg zu gehen, also nicht gegen die Theodizee im Roman anzukämpfen, indem ich so tue, als gäbe es sie nicht, also so tue, als wäre es realistisch, sondern indem ich das Problem immer wieder aufnehme, also immer wieder meine Heldin sich fragt, ist das jetzt alles ein guter oder ein böser Gott, der das hier alles lenkt, oder ist es doch alles Zufall? Und am Ende ist es kein Zufall. Also der Roman ist sich dessen bewusst, dass er geschöpft ist.
Und wie geht es jetzt weiter mit dem Schreiben? Welche Katastrophen denken Sie sich noch aus für irgendwelche Figuren?
Momentan sind die Katastrophen nicht mehr Leben und Tod, sondern nur noch gebrochene Herzen bei mir. Die können aber auch sehr katastrophal sein.
Wir sind gespannt, Nele Polacek. Vielen Dank, dass Sie hier waren im HR2 Doppelkopf. Wir sind gespannt auf den nächsten Roman und auf Ihren Kanon, Polaceks Kanon, Weltliteratur zum Mitreden in HR2 Kultur, jede Woche im HR2 Kulturfrühstück. Danke, dass Sie hier zu Gast waren. Wir hören noch einen Titel zum Abschluss. Portugiesische Musik, ein Fado von mit Ana Moura, Amor Afoito, vergebliche Liebe, oder wie könnte man es übersetzen?
Ich weiß es nicht, ich spreche kein Portugiesisch, aber es ist ein Lied, was mich extrem, ich habe es letzte Woche zum ersten Mal beim Autofahren gehört und musste anfangen zu weinen und dachte, wenn ein fremdes Lied, was ich nicht verstehe, mich so emotional erregt, dann muss man es mit der Welt teilen.
Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Alf Menzer.
Todo o meu amor, se me souberes pedir, tonto, não me venhas com truques para. Já te conheço bem demais. Dou-te o meu amor sem qualquer condição, por ora, mas terás que provar que vales mais que o que já mostraste ser. Se me souberes cuidar,